Ja, wir haben in letzter Zeit einige Gespräche geführt über diese Zeit von 68 in Deutschland vor allem. Dabei wurde auch immer erwähnt, dass die neuen Jugendbewegungen und Protestkulturen in dieser Zeit wichtige Impulse auch aus den USA aufgenommen haben. Also Dinge wie Rock'n'Roll und den Beat als eine Musik, die irgendwie als befreiend empfunden wurde, kann man auch im Ostblock sagen, dass es solche US-amerikanischen Einflüsse gab, die dort aufgenommen wurden?
Ja, auf jeden Fall. Es gab eine Aufnahme der angloamerikanischen Popkulturwelle. Und zwar jeglicher Form, also von Jazz über Rock'n'Roll und dann eben die Beat-Revolution, der vor allen Dingen eine britische war. Und dann kommt natürlich irgendwann im Zeitenlauf auch das markante Jahr 67 und Woodstock und die psychedelische Hippie-Revolution mit all dem, was sie so transportiert hat. Und das wird aufgenommen, sehr begierig und zu den natürlich veränderten Bedingungen umgesetzt.
Vielleicht kurz im Bezug auf den Titel des Vortrags, den du auch in Weimar halten wirst, Politik und Psychedelic. In welchen Punkten zum Beispiel werden denn auch politische Ereignisse in diese Musik aufgearbeitet in diesen 10 Jahren zwischen 68 und 78?
Naja, es war eine politisch sehr bewegte Zeit. Rund um den Globus tobten die Ereignisse und die Jugendkultur hat sich damals also weltweit in diese Auseinandersetzung hineinbegeben. Also es war einfach ein Zeitalter auch des Aufbruchs der Hinterfragung in jeglicher Form. Und das ist natürlich in den Gesellschaften des Ostens, des Ostblocks, wobei das Block war Jugoslawien jetzt Abgleichsmoment auch immer eine wichtige Rolle spielt, zumindest bei dem, was ich so mache. Das ist dort natürlich sehr viel schneller in Reibung mit einem System, das eine starke Kontrolle ausüben will über jeglichen Lebensbereich und das auch ganz fixe Vorstellungen davon hatte, wie sich ein Jugendlicher in die Gesellschaft hinein zu bewegen hat und was also die Perspektive ist. Da ist es sehr viel schneller gegeben, dass man dort mit Repressionen zu rechnen hatte. Und so war es dann eben auch. Das ist allerdings nicht, was erst mit 68 dann niederprasselt. Also die Bekämpfung des Phänomens Beat zum Beispiel passiert in der DDR auf ganz radikale Form bereits 1965 bei der 10. Tagung des ZK und gewinnt dann natürlich nochmal eine andere Dimension nach der Niederschlagung des Prager Frühlings, als man mit ganz anderen Sensorien dann nochmal in die Gesellschaft hineingeht und eben zum Beispiel Studenten ganz kritisch beäugt, potenzielle Aufrührer. Aber man hat diese Aufbruchsbewegung auch in den anderen Ländern. Im Grunde genommen fängt das Jahr 68, was jetzt so gesellschaftliche Aufbrüche angeht, schon im März in Polen an. Also bevor in Paris die Studenten und später auch die Arbeiter auf die Straßen gehen.
Du hast den Prager Frühling schon angesprochen, eine Umbruchbewegung, eine Bewegung überhaupt, die sich durch Partei und die Öffentlichkeit zog. Wo finden sich denn in den auch musikalischen, kulturellen Subkulturen die Umbrüche in der Zeit des Prager Frühlings?
Naja, so ganz einfach abzulesen, hier hat man die gesellschaftliche, politische Ebene und dann singt man sozusagen ganz direkt darüber. So einfach ist es natürlich nicht. Es wäre auch ein bisschen langweilig. Also es ist nicht so, dass die Beat- oder Psychedelic-Bands einfach nur den Soundtrack zu den Vorgängen auf der Straße geliefert hätten. Also das waren Dinge, die schon so in, kann ich sagen, halbautonomer Bewegung als Jugendkultur sich formuliert haben, als eher ästhetischer Moment eines Aufbruchs und eines Absetzens von den Gegebenen, von den Eltern, von dem, was in der Schule passiert, wo man sich halt so reibt als Aufwachsender. Das gilt ja auch für alle Gesellschaften. Und dann hat sich das natürlich durch die Umstände sehr schnell auch politisch aufgeladen und man hat sich als junger Mensch dann hineinbegeben. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Bands da den Agitations-Soundtrack geliefert hätten. Ganz so einfach ist es nicht. Es ging eher darum, den Aufruf zu verbreiten, anders zu sein und in Bewegung zu sein und kritisch und zweifelnd, aber eben auch einfach vielleicht ekstatisch und wild und mit dem eigenen Leben experimentierend sich hineinzubegeben. das wäre vielleicht so der Aufruf, den man vielleicht vermittelt hat, dass sich die Dinge dann in politischen Vorgängen wiedergefunden haben und auch als solche interpretiert und lanciert wurden. Das waren eher Vorgänge, die dann vom System ausgingen. Also vielleicht das bekannteste Beispiel, die Plastic People of the Universe, die sich im Oktober 1968, also im Grunde genommen kurz nach dem Einmarsch gegründet haben, um die psychedelische Revolution voranzutreiben. Die werden ja dann zuerst mit einem Bann belegt, weil sie eben den neuen Regeln nicht folgen wollen. Es gibt ja noch einen zweiten Untertitel im Vortrag, nämlich mit den Stichworten Normalisierung und Nonkonformismus. Normalisierung, weil sie der Euphemismus, den man gebrauchte, um den Rückbau in der CSSR zu beschreiben. Und dazu gehörte eben, dass es auch Maßgeblichkeiten gab, denen die Bands zu folgen hatten. Und die wollten dem halt nicht folgen und dann durften sie halt nicht mehr offiziell spielen und sind in den Untergrund, ja, im Grunde genommen verwiesen worden. Sie haben den Untergrund nicht gewählt, sondern das war das Einzige, was ihnen übrig blieb, also illegal dann zu spielen. Und dafür gingen sie dann am Ende auch ins Gefängnis, zusammen mit anderen aus dem Umfeld. Und das führt dann ganz direkt als Anlass zur Gründung der Charta 77, also im Grunde genommen am Ende jener Dekade, die ich da betrachte, die ja eher die Post-68er ist und weniger das Jahr an sich fokussiert. Vielleicht so als Beispiel, das am ehesten noch im politischen Feld direkt dann ja betrachtet oder benutzt wurde. Aber die Band an sich hat sich nie als politische Band gesehen. Ja. Dass sie Psychedelic propagierte, wurde durch die Umstände politisch.
Ja, du hast die Gründung der Charta 77 bereits angesprochen, einer Bürgerrechtsbewegung, die sich auch gegen das Regime gerichtet hat. Kannst du diese Charta 77 nochmal genauer für uns beschreiben, darlegen, was das war, was dort getan wurde?
Naja, im Wesentlichen diesen Anlass aufgreifend, dass also diese Musiker für das abgeordnet wurden, was sie getan haben, nämlich einfach Musik und Andersartigkeiten, andere Kultur zu propagieren, hat man darauf verweisen, dass ja die sozialistischen Staaten die Schlussakte von Helsinki 1975 unterzeichnet haben, auf die Menschen- und Bürgerrechte verwiesen, denen sich die Staaten ja dadurch auch unterworfen haben de facto, und eine Bürgerrechtsbewegung gegründet, um eben jene Rechte einzufordern und den Staat im Grunde genommen daran zu erinnern, dass er eben jene zu garantieren hat. Und dazu gehörten Intellektuelle der ja auch künstlerischen Bohemen, aber Figuren wie Václav Havel, also jemand, der so eigentlich Theaterstücke geschrieben hat und dann, wie er vielleicht bekannt sein dürfte, dann später zum Präsidenten nach dem Systemzusammenbruch wird. Und das waren Freundeskreise, es waren aber Philosophen und naja, sowas wie eine künstlerisch-dissidentische Bohem. Und die haben dann diese Liste im Grunde aufgesetzt. Man konnte dann der Charta beitreten, also seine Unterstützung ausdrücken, und das haben dann sehr viele gemacht. Und das hat das System sehr stark unter Druck gesetzt, dass dann Gegenlisten aufgesetzt hat und auch eine ja, Propagandawelle gegen losgetreten hat und die entsprechenden Vertreter dann auch mit allen Möglichkeiten, die der Repressionsapparat da so bot, belegt hat. Ja. Und das war eine der großen, wichtigen Bewegungen, die, ja, könnte man jetzt also rückblickend sagen, dann auch gen Ende geführt haben. Vielleicht parallel mit dem Komitee zur Verteidigung der Rechte der Arbeiter in Polen, aus dem dann ja die Solidarność wird. Also das sind so die beiden wichtigen, am Ende der Dekade liegenden politischen Momente. Und was die wiederum mit ästhetischen und jugendkulturellen zu tun haben oder eben auch nicht zu tun haben, das würde ich versuchen, da ein bisschen in den Fokus zu nehmen. So. Man darf ja nicht vergessen, am Ende jener Dekade, die ich versuche zu betrachten, das ist für mich auch ein wenig ein Experimentalgang, weil das etwas ist, womit ich mich bis dato ästhetisch auch noch nicht so weit auseinandergesetzt habe. Ich bin ja eher so im Punk- und Post-Punk-Bereich tätig bis dato. Am Ende der Dekade bricht dann ja auch Punk als vielleicht die größtmögliche Negation der vorgefundenen Verhältnisse hinein. Also auch das kommt noch ein bisschen in den Rand sozusagen der Betrachtung.
Ich würde nochmal kurz, naja, was heißt einen Schritt zurückgehen, vielleicht auch, aber auch durch den Prager Frühling bzw. durch die Niederschlagung des Prager Frühlings als nochmal großes Zeichen von Repression gegen aufstrebende Bewegungen. Du hast auch die Verhaftung der Band Plastic People of the Universe erwähnt. Du hast auch gesprochen von der Repression der Musikrichtung des Beats, zum Beispiel in der DDR. Gab es da eine Art von Repression oder Kulturpolitik, die sich durch die Ostblockstaaten durchgezogen hat?
Na, es sind schon im Wesentlichen dieselben Vorgänge immer, dass man sich erst wehrt, dass man erst repressiv wird, dann merkt, okay, das führt dann doch nicht wirklich dazu, den Flächenbrand austreten zu können. Also weist man langsam Spielwiesen zu, fängt die Sachen an zu tolerieren, gewisse Regeln auszugeben, denen man dann aber trotzdem noch zu folgen hat. Und schließlich gibt es eine Form von Förderung für die, die dann den Regeln entsprechend konform sich verhalten. Natürlich auch immer wieder in potenzieller Reibung mit dem System. Und dann gibt es die denen eben nicht folgen wollen und dann mehr oder weniger im Underground verbleiben. Also das zieht sich schon durch alle Staaten durch. Aber die Kulturpolitiken waren schon sehr unterschiedlich. Also Polen und auch Ungarn waren da eher liberal aufgestellt, auch wenn es dort auch Momente gab, wo die Dinge in Kollision geraten konnten. Aber dann eher auch im politischen Feld als in der Kultur. Und dann gab es andere Länder, wo doch relativ strikt mit den Dingen umgegangen wurde. Aber auch das ist über diesen Zeitraum hinweg, den ich in Fokus nehme, ja auch widersprüchlich, weil gleichzeitig Anfang der 70er Jahre, zum Beispiel in der DDR, dann ja die sozialistische Popkultur befördert wird. Also im Vorfeld der 10. Weltfestspiele der Jugend versucht man sich da auch vor einer eigenen Jugendkultur und wähnt sich in gewisser Weise ja auch oben auf der Welle der Jugendbewegung weltweit, weil man eben dachte, dass man diese Dinge für sich auch von den Karren spannen könnte, sprich also die Unterstützung der Befreiungsbewegung, der nationalen Befreiungsbewegung weltweit. Und man hat unter anderem auch Angela Davis eingeladen, ja, 1973 noch aus Berlin, und versucht die Sache also ein bisschen propagandistisch auszuschlachten. Und das finde ich auch sehr interessant. Es geht nicht nur um den Underground, sondern im Grunde auch um den sich dann formierenden Rock-Mainstream und was der sozusagen mit der vielleicht ja, authentischen Urbewegung noch zu tun hat und welche Formen er dann nimmt. Also auch das werde ich versuchen, ein bisschen in den Abgleich zu stellen.
Ja, die Entwicklung der Subkulturen vollzog sich ein bisschen im Westen wie im Osten. Was mich da jetzt interessieren würde oder was mir gerade aufgefallen ist, ist, da wurde ja schon immer zumindest irgendwie behauptet oder auch propagiert, in Teilen vielleicht auch umgesetzt, der Versuch im Ostblock ein anderes System oder auch eine andere Wirtschaftsordnung aufzubauen. Dennoch findet man auf ja, beiden Seiten Entwicklungen von Subkulturen in Richtung eben zum Beispiel von Psychedelic oder später auch in den Punk hinein. Merkt man da beim Hören auch die Unterschiede der ja, verschiedenen kulturellen oder auch systemhaften Einflüsse in der Musik dieser beiden Blöcke?
Na, was ein Phänomen ist, wobei da gibt es eigentlich auch westliche Entsprechungen, ist dieser Rückbezug auf so lokale Folklore-Motive, die man, glaube ich, teilweise auch eingebunden hat, um Akzeptanz zu finden, um in so einem, man kann ja sagen, vielleicht so einem Ethno-Beat, Ethno-Rock-Format akzeptiert zu werden und durchgewunken zu werden durch die entsprechenden behördlichen Begutachtungen. Also das findet sich in verschiedenen Ländern, aber dann darf man auch nicht vergessen, dass sich mit der Hippie-Bewegung ja eben das Ausrufen einer so neuen Natürlichkeit verbunden hat, wo man ja nach ja auf die Suche nach Wurzeln ging, was ja doch ein schwerer Begriff ist. Und also das ist etwas, was dann sozusagen in den jeweiligen Einbindungen dann auch ästhetische Sondermomente schafft. Also wenn dann so Beatbands anfangen, zum Beispiel so ungarische Folklore mit einzubauen oder so. Und es gibt ja auch in der Sowjetunion zum Beispiel sehr, ja, teilweise skurrile Beispiele, wo dann eben die Sounds zum Beispiel aus den asiatischen Sowjetrepubliken da in so Rock-Szenarien mit eingebunden werden. Also das ist etwas, was vielleicht so ein Absetzungsmoment ist. Ansonsten findet sich eigentlich das, was im Westen ja, im Grunde auch vorgeprägt wird, dann zu eigenen Bedingungen. Und die konnten dann teilweise auch bedeuten, dass man einfach nicht die Technik hatte und deswegen anders klang. Ästhetisch hat man sich schon auf die Vorbilder bezogen und die dann aber vielleicht teilweise auch transzendiert. Also beispielsweise Czesław Niemen aus Polen, der schon sehr, sehr eigene Soundkonstrukte dann geschaffen hat. Und das ist vielleicht auch immer diese Bewegung, so als Abgleich, ja, Vorbildbegutachtung und dann da heraus entwickeln sich dann auch eigene Formen, weil man ja auch in einem eigenen Markt unterwegs war. Das darf man nicht vergessen. Nur wenige haben es ja auch in eine internationale Marktstellung geschafft. Also Czesław Niemen war auch im Westen unterwegs. Das Ungarn wäre vielleicht so Omega. Aber dann hört es auch ganz schnell auf. Wenn man jetzt mal den Jazz beiseite lässt, was auch ein Phänomen ist, das über die 70er Jahre hinweg sich ja immer weiterentwickelt, also der Free Jazz der DDR, der auch ein wichtiges Momentum war für viele Jugendliche, oder im Grunde um die Freiheit zu suchen, was ja schon im Begriff mitschwingt. Der DDR Free Jazz hat sich aber dann auch zum Exportschlager in den Westen entwickelt. Und da gab es ja auch diverse Austauschmaßnahmen, die ich dann vielleicht auch noch zurückkomme. Wird man sehen, was man da so hineinquetschen kann in die Darbietung.
Eines hatte ich noch, du hast angesprochen, auch die asiatischen Sowjetrepubliken. Gab es dort eine Entwicklung von Punk? Kannst du Bands nennen zum Beispiel, die dort auch aufgetreten sind, aktiv waren?
Also Punk dann weniger. Also es gab so russischsprachige Bands in Kasachstan Ende der 80er. Aber Punk kommt da doch ein bisschen später an. Was es gibt, aber das sind wir ja dann auch schon wieder in den 80ern. In Sibirien, im Altai, eine sehr interessante Sonderentwicklung, wo dann die schamanistische Musik vor Ort sich verbindet mit Grog-Rock, also so ein Ding wie Pink Floyd oder so. Und da sehr interessante, sehr schräge Klangkonglomerate dann erschafft. Aber das ist etwas, was dann Ende der 80er, Anfang der frühen 90er, dann so durchbricht zumindest. Also das war in den 70ern war man dann doch noch nicht so weit als High. Da war vielleicht diese eine Pink Floyd-Platte, die dort zirkulierte, noch nicht angekommen.